der Kliniken Köln. Hast du dich schon mal gefragt, wie es eigentlich hinter den Kulissen eines Krankenhauses aussieht? Dann bist du hier genau richtig. Wir wollen dir das Krankenhausgeschehen einfach und verständlich näher bringen und das Ganze natürlich hörbar machen. Gemeinsam mit Menschen, die es wissen. In jeder Episode habe ich einen Experten, eine Expertin aus dem Bereich Medizin oder Pflege zu Gast. Ich sitze hier heute mit Professor Dr. Marco Aleksic. Er ist der Leiter der Sektion Gefäßchirurgie im Zentrum für interdisziplinäre Viszeralmedizin im Krankenhaus Merheim der Kliniken Köln. Und nach dieser langen Einleitung mit den vielen komplizierten Abkürzungen sprechen wir heute über eine Krankheit, die auch erstmal eine etwas komplexere Anmutung hat, nämlich die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Erstmal freue ich mich, Professor Aleksic, dass Sie an Bord sind heute.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, hier jetzt sozusagen in einem ganz anderen Medium, das mir nicht ganz geläufig ist, etwas über mein Fachgebiet zu sagen. Die Durchblutungsstörung der Beine ist ein für uns alltägliches Problem. Es betrifft aber halt viele, viele Patienten. Und es wird auch immer mehr werden, weil es eine Alterserkrankung im weitesten Sinne ist. Also man schätzt, dass 10-20% der Menschen über 60 Jahren diese Schaufensterkrankheit aufweisen. Aber je älter man wird, desto unvermeidlicher ist es, dass die Arterien verkalken, die diese Krankheit ausmachen.
Warum heißt diese Krankheit Schaufensterkrankheit?
Ja, man muss sich vorstellen, dass Gefäße ja nichts anderes sind als simple Blutleiter. Also im Rahmen der Erkrankung verkalken diese. Das fängt erstmal an mit Cholesterineinlagerungen, die dann sich aber ansammeln, je nachdem, wie viel Fette im weitesten Sinne im Blut zirkulieren. Es kommt dann zur Ausbildung von Engstellen, wir nennen das Stenosen, oder sogar von kompletten Gefäßverschlüssen. Und dann ist das so, wie wenn jemand auf dem Gartenschlauch steht. Da kommt halt am Ende dann kein Blut raus. Und umgekehrt bedeutet das, wenn man gehen möchte und der Muskel, insbesondere die Wadenmuskulatur, Blut braucht für diese Arbeit, kommt diese nicht an, weil vorgeschaltet, also in der Etage darüber, die Arterie verengt oder verstopft ist. Das äußert sich dann letztendlich wie ein sehr, sehr früher und ausgeprägter Muskelkater, eben als Ausdruck dieser Sauerstoffminderversorgung der Muskulatur.
Und warum ist es so, dass insbesondere ältere Menschen davon betroffen sind?
Verkalkung ist ein Alterungsprozess an sich. Und natürlich gibt es Risikofaktoren, die im Laufe des Lebens ihren Schaden in der Summe angerichtet haben. Aber ich glaube, dazu kommen wir später noch.
Wenn ich mit meiner Oma spreche, die ist 87, wenn sie von einem anstrengenden Tag erzählt, hat sie auch oft schwere und müde Beine und sie hat auch eine arterielle Verschlusskrankheit. Wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme, klage ich auch manchmal im Hochsommer über schwere Beine. Das ist aber nicht dasselbe, nehme ich an, hoffe ich.
Nein, sicherlich nicht. Sie sind, auch wenn man es im Podcast nicht sieht, nicht die typische AVK-Patientin. Wie gesagt, es gibt Risikofaktoren dafür, die man erstmal haben muss oder die man gehabt hat, um eine entsprechende arterielle Verschlusskrankheit auszubilden. Und der Unterschied ist natürlich der, dass das eine ganz, ganz, ganz eindeutige Beschwerdesymptomatik ist. Also man kann tatsächlich nicht mehr gehen und man bleibt stehen und sucht sich eben ein Schaufenster, damit es nicht so peinlich wirkt, um die Muskulatur sich erholen zu lassen. Also wenn man nicht diese Symptome aufweist, die charakteristisch sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine arterielle Verschlusskrankheit hat, doch sehr gering.
Und ernstzunehmende Anzeichen, dann bleiben wir mal direkt bei den Symptomen, wäre dann zum Beispiel, dass man Gehstörungen hat, dass man arge Schmerzen hat beim Laufen und stehen bleiben muss. Darüber hinaus noch andere Anzeichen oder ist das so das Anzeichen, bei dem man unbedingt zum Arzt gehen sollte?
Ja, das Besondere an der Verschlusskrankheit ist, wie gesagt, wenn man nochmal den Vergleich zu einem Schlauch- oder Rohrsystem zu Hilfe nimmt, dass je ausgeprägter das ist, desto stärker sind die Beschwerden. Das heißt, in einem noch relativ frühen Stadium äußert sich das Ganze eben durch belastungsabhängige Schmerzen. Und dann ist es natürlich davon abhängig, wie aktiv ein Mensch ist, als dass er in einen Belastungsabschnitt kommt, wo er das auch merkt. Sprich, wenn man durch andere Erkrankungen gehandicapt ist, also zum Beispiel durch eine Lungenerkrankung keine Luft mehr kriegt, nach einem Herzinfarkt auch nicht mehr leistungsfähig ist oder noch schlimmer vielleicht bettlägerig ist und deswegen nicht laufen kann, merkt man diese Erkrankung noch gar nicht. Erst dann, wenn tatsächlich die Durchblutungsstörung extreme Ausmaße annimmt und dann auch in diesem Sinne kritisch wird, kommt es zu Gewebsdefekten spontan oder Wunden, die nicht abheilen, die eben anzeigen, dass der Körper selbst nicht mehr genügend Sauerstoffreserve hat, um eine Extremität am Leben zu erhalten. Und dann ist es tatsächlich kritisch. Deswegen heißt es auch dann kritische Durchblutungsstörung, wo man etwas tun muss. Ansonsten ist die Amputation etwas, was mittelfristig wenigstens ansteht.
Gerade bei älteren Menschen werden ja oftmals Beschwerden als in Anführungsstrichen normale Altersbeschwerden abgetan. Was machen denn ältere Menschen oder wozu raten Sie denen, wenn sie die Befürchtung haben, dass sie möglicherweise so eine periphere arterielle Verschlusskrankheit haben könnten?
Da nicht alle älteren Patienten ja aus dem medizinischen Fachbereich kommen, sollten sie diese Fachhilfe aufsuchen, um zu differenzieren, ist es eben eine Durchblutungsstörung oder sind es Symptome, die überlagert sind, also die aus dem orthopädischen Bereich kommen, ist es ein Hüftgelenksverschleiß oder vom Rücken. Da gibt es Bandscheibenvorfälle, die das im weitesten Sinne imitieren können. Aber das Gute ist, man kann es dann halt, wenn man diese unterschiedlichen Diagnosen gegeneinander ausschließt und vor allem die Durchblutungsstörung, dann kann man auch klären, liegt eine solche vor oder nicht. Und die dafür notwendigen ersten Untersuchungen sind auch nicht gefährlich oder unangenehm oder von Nachteil für die Patienten. Das ist üblicherweise eine Untersuchung, eine eingehende körperliche Untersuchung und die Durchführung einer Ultraschalluntersuchung.
Das tut nicht weh, das stimmt. Es gibt mit Sicherheit einige Risikofaktoren. Was sind so die typischen?
Ja, da muss man doch das Rauchen an erster Stelle sehen. Also natürlich gibt es eine gewisse familiäre vielleicht Belastung von Arteriosklerose, das ist ja die zugrunde liegende Erkrankung, also der Fachbegriff für Arterienverkalkung. Diese Arteriosklerose kann sogar im weitesten Sinne erblich sein, aber das ist eine Rarität. In allen anderen Fällen liegt eine extra zugeführte ein schädlicher Risikofaktor vor, eben zum Beispiel das Rauchen. Dazu kommt dann aber auch ein Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, die dann ausschlaggebend ist, wenn sie nicht gut eingestellt ist, die Hypercholesterinämie oder auch der Bluthochdruck.
Also die Klassiker sozusagen, die an so vielen Krankheiten auch beteiligt sind oder ihr Übriges tun.
Genau. Das Gute ist, dass die meisten dieser Faktoren ja welche sind, die wir beeinflussen können. Da muss man dann halt wirklich an die Eigenverantwortung von Patienten appellieren, gerade dann, wenn womöglich noch eine familiäre Häufung vorliegt und dieser Faktor ja dann genetisch nicht zu behandeln oder abzustellen ist, gerade dann sollte man als Ziel haben, doch die anderen zu kontrollieren.
Und jetzt muss ich noch einmal nachfragen. Die Arteriosklerose ist ja die Verkalkung der Gefäße und das ist eine Alterserscheinung. Bedeutet das, dass auch die periphere arterielle Verschlusskrankheit immer eine Alterserscheinung ist oder dass jeder von uns diese Krankheit bekommt?
Wenn man nur alt genug wird, dann ist das genauso wie die Linsentrübung und das Hörgerät, das man irgendwann braucht und die Lesebrille, da kommt man nicht drum rum.
Sie haben jetzt eben schon angesprochen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit spielt auch eine große Rolle bei der Symptomeinordnung oder überhaupt erstmal, um eine Diagnose stellen zu können. Wie wird das hier bei den Kliniken Köln im CIF gelebt?
Ja, das CIF ist ja schon Ausdruck eines interdisziplinären Zusammenschlusses unterschiedlicher Abteilungen. Das hat organisatorische Vorteile, aber macht auch inhaltlich Sinn, gerade für die Gefäßchirurgie oder so, wie man es heute eigentlich nennt, die Gefäßmedizin, weil es eben nicht nur chirurgische, also operative Qualitäten bedarf, dieses doch komplexe und meistens doch vielfach erkrankte Patienten gut zu behandeln. Wir sind hier in der glücklichen Lage, dass wir sehr, sehr kollegial und damit auch erfolgreich zwischen der Radiologie, also der Röntgenabteilung, und der Angiologie, das sind die internistischen Kollegen, die sich um Gefäßerkrankungen kümmern, zusammenarbeiten. Das ist die Gewähr dafür, dass jeder Patient, der egal durch welche Tür er hier ins Klinikum kommt, individuell bezogen auf seine spezifischen Umstände optimal versorgt werden kann.
Wenn ich jetzt die Diagnose gestellt bekommen habe und ich befinde mich hier im CIF, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann?
Das A und O ist, bevor man einen Patienten oder Patientin invasiv behandelt und diese invasive Behandlung birgt ja immer irgendein Risiko, auch wenn es noch so klein ist. Also ist die Voraussetzung, dass man eine klare Indikation hat. Also wenn ein Patient nicht wirklich eingeschränkt ist, zum Beispiel in seiner Lebensqualität, dann muss man das auch nicht behandeln. Und diese Indikationsstellung, so nennen wir das, die liegt uns wirklich am Herzen, das machen wir kritisch. Wenn es fortgeschritten ist, dann gibt es ja meistens keine Alternative. Und dann orientiert man sich nach dem Patienten in seinem Allgemeinzustand, unter Berücksichtigung von Begleiterkrankungen und dann von Ausmaß und Lokalisation der Gefäßveränderungen. Und dann gibt es alle möglichen radiologischen, chirurgischen oder eben gemeinsam radiologisch-chirurgischen Behandlungsmöglichkeiten, was man jetzt ganz modern als Hybridverfahren bezeichnet, wo wir entweder zusammenkommen, also Radiologen und Chirurgen, oder wir das im OP oder in der Röntgenabteilung entsprechend durchführen. Das ist sehr, sehr technisch geworden über die letzten Jahre. Die Ergebnisse werden besser, aber es ist natürlich trotzdem nur eine lokale Reparatur eines verkalkten Gefäßes.
Ich höre da heraus, die lokale Reparatur eines Gefäßes klingt nicht so, als sei es für immer heilbar.
Genau, wir kümmern uns um ein Problem mit entsprechenden Konsequenzen für jetzt in diesem Fall bei der Schaufensterkrankheit die unteren Extremitäten. Die Arteriosklerose ist aber ja, weil es eine Systemerkrankung ist, überall im Körper verbreitet. Also es ist nicht ungewöhnlich, wenn diese Patienten zum Beispiel auch Herzinfarkte erleiden oder einen Schlaganfall entwickeln oder andere Organe minder durchblutet sind. Und das zeigt und charakterisiert eben das Wesen dieser Arteriosklerose. Die ist insofern nicht heilbar, als dass der Schaden bzw. die Verkalkung schon gesetzt ist, wenn sie diagnostiziert wird. Leider gibt es noch keinen Kalklöser als Cocktail oder so etwas. Das wäre schön.
Gibt es die eine, die richtige, die ultimative Therapie?
Nein, sicherlich nicht. So wie ich das gerade geschildert habe, setzen wir uns zusammen, beziehungsweise wir haben ja unsere festgelegten Konzepte und wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Röntgenbild wieder danach neu besprechen, sondern es ist klar, wer welcher Patient oder Patientin welche Behandlung bekommen soll. Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Risiko, aber mit dem langfristig besten Ergebnis eben Gefäße wieder zu eröffnen.
Nun ist ja die Therapie das eine, aber das ist ja sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Der Rest muss ja auch, nehme ich an, vom Patienten kommen.
Genau, wir hatten ja über Risikofaktoren gesprochen. Manche sind eben beeinflussbar, die meisten, manche halt nicht. Damit muss man dann klarkommen. Aber es gibt Empfehlungen, wie man sich gut ernährt, was eine gesunde Lebensführung ist. Da muss ich nicht an mediterrane Kost erinnern und an viel Bewegung, körperlich als auch geistig. Das sind vorbeugende Dinge, die man auf jeden Fall unternehmen soll, wenn man schon eine Arteriosklerose entwickelt hat und wenn diese Diagnose gestellt worden ist, gibt es natürlich noch zusätzlich Medikamente, die zum Beispiel das Blut verdünnen im weitesten Sinne. Da sind auch jetzt in den letzten Jahren Fortschritte gemacht worden. Man sollte zusehen, dass die Cholesterinspiegel entsprechend niedrig sind, als auch, dass zum Beispiel Zucker und der Blutdruck eingestellt werden.
Kann man eine Gleichung ableiten zwischen dem Zeitpunkt und Behandlungserfolg? Also je eher ich einen Arzt aufsuche, desto besser stehen die Chancen auf Milderung der Symptome? Oder kann man das so nicht sagen?
Das würde nicht ganz das Wesen sozusagen dieser Erkrankung widerspiegeln. Denn wie gesagt, wenn Sie wenig Beschwerden haben, dann dokumentiert das auch, dass Sie noch eine gewisse Durchblutungsreserve haben, obwohl womöglich schon ein Verschluss besteht. Dann kommt es darauf an, ob die Lebensqualität derartig eingeschränkt ist. Wir hatten Patienten, die wollten unbedingt als Karnevalisten beim Rosenmontagszug wieder mitgehen können, obwohl der nur wirklich langsam ist, und haben sich deswegen einer Operation unterzogen. Die Behandlung selbst ist aber keine Vorbeugung. Wir können nicht die Erkrankung an sich verhindern, sondern die ist ja mit Diagnosestellung schon da. Die Arteriosklerose hat sich ausgebildet, die Arterienverkalkung ist evident und hat halt mehr oder weniger Auswirkungen. Und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Da ist sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen. Was man ab dann machen muss, ist eben sich um die Risikofaktoren kümmern. Und wenn tatsächlich Symptome einer kritischen Minderdurchblutung, egal wo im Körper auftreten, dann ist der Rat eines Gefäßmediziners gesucht.
Wir haben jetzt schon, oder Sie haben, über gesunde Lebensführung und mediterrane Kost gesprochen. Haben Sie noch ein oder zwei leicht umsetzbare, gesetzt den Fall, man setzt sie auch um, Tipps für die gute Durchblutung und für gesunde Gefäße?
Wenn ich mich an die betagten Patienten erinnere, also jenseits der 85, sagen wir mal, die dann doch aus irgendwelchen Gründen zu uns in die Behandlung kamen, dann waren das immer Personen, die sowohl körperlich als auch geistig rege geblieben sind und auch was dafür getan haben. Die hatten dann zumeist auch das Glück, dass sie in ihrem sozialen Umfeld oder Familie entsprechend sich ausleben konnten. Aber ich glaube, das ist wirklich protektiv. Das ist etwas, was man natürlich auch für alle Patienten sich erhoffen sollte, aber nicht erwarten darf.
Körperliche Gesundheit und geistige Gesundheit hängen eng miteinander zusammen. Professor Aleksic, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Es hat mir große Freude gemacht. Gerade für dieses Patientengut ist es wichtig, dass eben auch Informationen über die rein technischen Details von Ballonerweiterung und Stents und so vermittelt werden, weil Vorsorge ist dann doch besser als Nachsorge.
Kerngesund, der Podcast der Kliniken Köln.